Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem Q&A live hier bei Geld für die Welt. Hat es lange nicht gegeben, habt ihr vollkommen recht. Deswegen umso notwendiger, dass wir das nochmal machen. Ich mache das regelmäßig auch auf Twitch. Jeden Donnerstag ist da unsere Verabredung, machen wir also Q&A, paar Videos kommentieren, Sachen, die, sag ich mal, sonst in den Videos keinen Platz finden und die sich gut eignen für Interaktion. Also, wenn ihr das regelmäßig wollt, schaut unbedingt bei Twitch vorbei. Heute gibt's aber einen besonderen Anlass, wie ich finde. Eigentlich bin ich schon ein bisschen zu spät. Und zwar hat Geld für die Welt die 20.000 Abonnenten-Marke geknackt. Ich glaube, bei 5.000 habe ich damals ein Q&A gemacht. Bei 10.000 habe ich ein Q&A gemacht. Jetzt sind wir bei über 20.000. Über 23.000 sogar. Danke gehen nochmal raus in dem, in dem Sinne auch an Frank Thelen. Denn das Frank-Thelen-Video ist, glaube ich, das beste Video auf dem Kanal. Die Reaktion darauf. Lustigerweise habe ich ja sonst Support von Leuten, die meine Videos schneiden. Das schaffe ich alles gar nicht mehr selber. Aber das habe ich tatsächlich abends schnell noch selber geschnitten und rausgehauen. Ja. Geschwindigkeit vor Qualität. Schnittqualität war da das Motto. Aber es hat sich gelohnt, ja, es hat sich gelohnt. So, jetzt machen wir hier ein Stündchen Q&A. Wenn ihr Fragen habt, haut die gerne in den Chat. Der Scrollbalken ist jetzt schon ziemlich lang. Wir versuchen durchzukommen. Am Anfang mache ich es gerne mal ein bisschen ausführlicher, wenn ich merke, ich komme gar nicht runter. Dann fasse ich mich ein bisschen kürzer, damit möglichst viele von euch eine Frage stellen können. Ja, das ist ja der Sinn und Zweck. Ja. Sehr schön. Vorab hatte mich die Frage noch erreicht, wie es mir geht, weil ich am Montag im Wirtschaftsbriefing schon so nasal gesprochen habe. Ich spreche immer noch nasal, weil mich eine Erkältung heimgesucht hat. Aber alles halb so wild für ein Q&A reicht's und für den Bundestag auch. Ach, da kann ich doch gleich noch mit einer netten Anekdote anfangen. Gestern lief im Ersten, im ARD, abends um 21.45 Uhr eine Sendung, Fakt, zum Thema, droht eine Pleitewelle, ja oder nein? Haben sie ein paar Betriebe gezeigt, die pleite gehen und ich hatte da ein Interview vorab geführt und da waren dann, ich glaube, das waren 60 oder 90 Sekunden, Ausschnitt aus einem eigentlich halbstündigen Interview, die es dann da reingeschafft haben, haben mich natürlich gefreut. Die Ordos auf Twitter allerdings nicht. Die haben da einen Skandal drin gesehen und haben sich dann darüber beklagt. Ich habe das mit einem Lächeln zur Kenntnis genommen. Ja, ist natürlich schön, wenn sie sich da gekitzelt fühlen. Ne? Was soll man dazu sonst noch sagen? Silas fragt: Du sagst, dass Geld zu schöpfende Inflation nicht verschlimmert. Warum nutzt die Regierung dies dann nicht, wenn doch das Geld nicht knapp ist? Geld schöpfen per se genau führt nicht zur Inflation. Es kann sein, dass Geld ausgeben. Es geht eigentlich gar nicht um Geld schöpfen, ja oder nein. Es geht nicht um darum, wie groß die Geldmenge ist. Es geht eigentlich darum, wie ist die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und dafür sind private Ausgaben entscheidend und auch staatliche Ausgaben entscheidend. Ja. Jede Ausgabe trägt ein, sagen wir mal, nachfrageseitiges Inflationsrisiko in sich, dass die Nachfrage so ist, dass Bäcker, Lutze und Co. im Produzieren nicht hinterherkommen und dann so die ganz vereinfachte Theorie, die Preise erhöhen. Ja. Die Realität ist tatsächlich schon mal ein bisschen komplexer, weil Bäcker Lutze erstmal ein Interesse daran hat, die Mengen zu erhöhen, als die Preise zu erhöhen. Kommt nochmal genau auf den Markt an. Ist aber egal. Die Frage ist also, nicht ist Geldschöpfen inflationär, sondern welche Staatsausgaben sind unter welchen Bedingungen inflationär? Und jetzt haben wir ja gerade hohe Inflationsrate, aber keine klassische Inflation. Ja, wir haben einen Energiepreisschock. Gas teuer, Öl war teurer geworden, ist jetzt schon mal ein bisschen günstiger geworden. Strom teuer und damit Energie teuer insgesamt und alle Produkte, in denen Energie drin ist. Und Dienstleistungen zum Beispiel sind weiterhin irgendwie 2,4% teurer als vor einem Jahr. Also da, wo nicht viel Energie drin ist, das ist auch nicht besonders viel teurer geworden. Ja, 2,4% ist fast Zielinflationsrate von 2%. Da ist nicht so viel Bewegung drin. Also es ist nicht so, dass quasi die deutsche Wirtschaft überhitzt ist und wir so eine klassische Nachfrageinflation haben oder die Inflation getragen ist von zu hohen Löhnen, sondern es ist ein einmaliger Preisschock. Und dagegen hilft alles, was diesen Preisschock mildert, was diese Knappheit mildert. Heißt, investieren in Alternativen, schwimmende LNG-Terminals, neue LNG-Terminals, größere Kapazitäten an Häfen, um LNG-Terminals, um LNG-Schiffe und Tanker zu verarbeiten, aber natürlich auch der Ausbau von Wind und Solar, energetische Gebäudesanierung, Heizung modernisieren und, ÖPNV ausbauen, ganz viele solche Sachen, die Geld kosten, aber das Problem Knappheit beseitigen oder lindern. Ebenso zum Beispiel ein Gaspreisdeckel, das ist jetzt mal eine andere Form, der macht jetzt nichts an der Knappheit, aber nimmt der Staat die Rechnung quasi auf seine Kosten. In der Annahme, dass es halt nur ein temporärer Schock ist, ein Abgrund, den wir gerade mal haben, wo der Staat eine Brücke drüber bauen muss, wenn man so will. Ne? Also, und warum nutzt die Regierung das nicht? Nun, die Regierung nutzt das, um das vielleicht nur zum zweiten Teil zu kommen, weil immer wenn der Staat quasi ein Defizit fährt, mehr ausgibt, als er eingibt, erzeugt er neue Bankguthaben in der Privatwirtschaft. Das ist quasi Geldschöpfen. Der Prozess dahinter ist ein bisschen kompliziert, hatte ich schon einige Videos zu. Das beste Video oder das Video, was dazu am besten passt, hat den Titel, ich glaube, Corona-Schulden, woher kam das ganze Geld? Das ist Krischi Lindner auf dem Thumbnail. Steht, glaube ich, auch, woher kam das ganze Geld? Da habe ich das explizit erklärt, ja, wie funktioniert das mit Staatsanleihen und. Aber die einfache Antwort ist, nee, Geldschöpfen ist nicht per se inflationär. Ausgaben können die Wirtschaft überhitzen. Aber gerade wenn wir Ausgaben tätigen, die die Knappheiten beseitigen oder die sozusagen die Belastung abfedern, ja, dann müssen die nicht inflationär sein. Erst recht nicht, weil wenn wir das Einkommen der Leute retten, fangen die ja jetzt nicht an, oder das ist auch mal so eine Vorstellung, ja, man muss nur Öl teurer machen oder wenn jetzt die Gasumlage käme, sie kommt wahrscheinlich nicht, ist noch offen, würde sie ja auch Gas noch teurer machen und dann ist die Vorstellung, wenn man das nur teuer macht, dann hören die Leute auf, das zu konsumieren. Das ist bei Gütern wie, oder bei Energie ist das sehr schwierig, weil da ist die Preiselastizität, die Nachfrageelastizität sehr niedrig, würden Ökonomen sagen. Das heißt, Leute sparen erst woanders, gehen weniger häufig ins Kino, zum Theater, zum Friseur, bevor sie eben das Auto stehen lassen, die Heizung runterdrehen, was auch immer, weil das eben notwendige Ausgaben sind. Und deswegen ist das Preissignal da gar nicht so erfolgreich. Ne? Und so viel können die Leute auch im Privaten, würde ich sagen, gar nicht sparen, so der Otto Normalo. Da sind Ineffizienzen, aber was jetzt, da so eine Verzichtsdebatte draus zu machen, 2 Minuten statt 3 Minuten zu duschen, das ist nun wirklich nicht der Weisheit, letzter Schluss. Ja. Und manchmal ist die Debatte auch abgehoben, wenn diese Spartipps kommen, weil Leute, die wenig Geld haben, für die ist völlig klar, dass die kurz duschen, dass die beim Zähneputzen das Wasser ausmachen und all solche Sachen. Ja. Deswegen manchmal abgehoben, sehr abgehoben, wenn Politiker dann mit sowas um die Ecke kommen. Habe ich jetzt ein bisschen länger gemacht, weil die Inflationsfrage ja sehr häufig kommt. Kann ich euch schon mal sagen, es wird auch bald kommt ja ein neues Buch, Der neue Wirtschaftskrieg. So das Erste. Ich muss jetzt mich aber schon das nächste Buch setzen, denn es wird ein Buch zur Inflation kommen und geschrieben werden von mir. Kommt wahrscheinlich irgendwann im nächsten Frühjahr oder Sommer. Mehr dazu folgt, wenn alles in sozusagen festgezurrt ist. Titel steht, Cover steht und, und. Ja. Aber meine Schreibarbeit geht bald los. Könntest du dir prinzipiell auch vorstellen, für eine andere Partei zu arbeiten als für die Partei Die Linke? Da muss ich erstmal klarstellen, dass ich nicht für die Partei Die Linke arbeite. Das ist auch heute ein Missverständnis gewesen. Bei den Ordos ist häufig ein Missverständnis. Ich habe kein Parteiamt, hatte nie ein Parteiamt. Ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter für einen Abgeordneten, werde vom Bundestag bezahlt, nicht von Partei, nicht von Fraktion. Ja, und ganz grundsätzlich schon. Ich bin ja auch noch jung. Die Parteienlandschaft wird sich vielleicht auch noch verändern. Von daher würde ich sowas nicht ausschließen. Wie stellst du dir grünes Wachstum in einer Welt mit endlichen Ressourcen vor? Nun ja, da kann man jetzt auch eine ganz lange Debatte wieder drüber aufmachen. Ich empfehle dazu den Talk, bei dem ich war, von Jung und Naiv, gemeinsam mit Martina Lynata, Silja Graup und Marcel Fratscher. Da ging es auch um diese Frage. Ganz vereinfacht gesagt, wir haben ja, nicht alle Ressourcen sind ja begrenzt. Ja? Und also Wind und Solar, Sonne dann ja zum Beispiel nicht begrenzt. Die Frage ist auch sehr häufig aufgehangen an der Frage, soll das Bruttoinlandsprodukt wachsen oder nicht? Bruttoinlandsprodukt ist kein guter Maßstab. Und deswegen ist diese Frage, die so absolutistisch ist, ja, geht das oder geht das nicht, eigentlich egal für die Politik. Ja, weil für die Politik ist relevant, was wächst wie schnell. Und wie kommen wir weg von Sachen, die nicht mehr wachsen sollen, zum Beispiel der Verbrauch fossiler Energien? Wie kommen wir da raus und wie kriegen wir Wind und Solar schnellstmöglich hochgepeitscht? Das sind politische Fragen, die sind relevant. Und also diese Wachstumsdebatte ist für mich, gerade wenn sie aufgehangen ist, auch noch mit so einem, mit dem Maßstab Bruttoinlandsprodukt, eigentlich was für die Uni-Vorlesung. Ja. Sehr häufig wird diese Debatte auch ohne Klassenbewusstsein geführt, will ich auch nochmal sagen. Denn also Wachstum ist bei der Mehrheit der Malocher erstmal positiv konnotiert, weil das bedeutet mehr Jobsicherheit, das bedeutet eine Chance, höhere Löhne zu verhandeln und, und. Und das ist erstmal gut. Ja? Das ist erstmal gut für die. Und rein ökonomisch muss man auch sagen, also je mehr wir produzieren, desto mehr materiellen Wohlstand haben wir. Ja? Wir produzieren natürlich, um zu konsumieren. Und natürlich ist es sehr sinnvoll, ökologische und soziale Kriterien da anzulegen, innerhalb derer wir es uns bestmöglich gehen lassen sollten. Ja? Oder sozusagen den Produktionsprozess so nachhaltig, so fair, so partizipativ wie möglich gestalten, aber auch das Konsumieren. Ja, aber das von dieser Frage gibt es sozusagen, kann man 100 Unterfragen machen, die dann alle relevanter sind als diese absolutistische Oberfrage. So, ich scroll mal ein bisschen. Wenn die Schulden des Bundes sich als Guthaben auf unseren Konten befinden und dies unser Wohlstand ist, weshalb dann die Schuldenbremse bzw. Schuldenabbau? Schuldenabbau ist dann Wohlstandsverlust. Das ist genau die richtige Analyse finanziell. Denn, kann man sich einfach vorstellen, wir spielen Monopoly. Am Anfang des Spiels verteilt die Bank an die Spieler Geld. 3 Spieler spielen mit. Oma Erna, Bäcker Lutze und ich. Jeder kriegt 1.500 Euro. Was ist passiert? Die Bank hat 4.500 Euro ausgegeben, aber noch keinen Euro eingenommen. Die Bank hat also ein Defizit von 4.500 Euro. Man könnte sagen Schulden von 4.500 Euro, nämlich Verbindlichkeiten. Und diese 4.500 Euro sind im Spiel. auf dem Konto von Oma Erna, Becker, Lutze und mir, in dem Fall sogar gleich verteilt, so ist es in der Realität natürlich nicht. Und wenn man ein bisschen gespielt hat bei Monopoly, auch nicht, wie wir alle wissen. Aber da ist völlig klar, die Schulden der Bank, der Monopoly-Bank, in dem Vergleich der Analogie des Staates, sind die umlaufende Geldmenge in der Privatwirtschaft im Monopoly-Spiel. Ja? Und wenn die Monopoly-Bank jetzt darauf aus ist, das Geld wieder einzuziehen, ja, die Schulden zu reduzieren, wäre weniger Geld für Oma Erna, Becker Lutze und mich da. Die wären also finanziell ärmer. Und genauso ist es, wenn Christian Lindner sagt, er will Schulden abbauen, dann heißt es, er zieht über Steuern mehr Geld aus der Wirtschaft raus, als er über Ausgaben reingibt. Ja, Geld aus der Wirtschaft rausziehen heißt, irgendjemand hat danach weniger. Irgendjemand wird dadurch ärmer. Wer ist die Frage? Aber leider stellt niemand in der Politik Christian Lindner diese Frage. Wirklich niemand. Niemand ist in dem Bundestag und stellt Christian Lindner diese Frage. In keiner Talkshow hat er jemals diese Frage gestellt bekommen. Es ist ziemlich einfach, ökonomisch dahin zu kommen, weil man versteht, Ausgaben gleich Einnahmen, Schulden gleich Vermögen. Christian Lindner will Schulden reduzieren. Wessen Vermögen will er reduzieren? Schade eigentlich. Ich glaube, das ist strategisch eine sehr wichtige Frage, die man ihm stellen muss, wo man ihn bekommen kann, weil wenn er sonst stellt er Schuldenabbau ja als was Gutes da, hier Hand über die künftigen Generationen, ja, ich passe auf euch auf, ich bewahre eure finanziellen Spielräume, bla bla bla, aber wenn man ihn quasi, wenn man diese Logik etabliert, ja, Schuldenabbau heißt, irgendjemand in der Privatwirtschaft wird ärmer, dann ist er, kann er sich nicht als Wohltäter darstellen, sondern dann muss er die Frage beantworten, wen will er ärmer machen? Wie viel, aus welchen Gründen? Und das ist ein viel stärkeres Narrativ als das bloße Gelaber um Schulden. Und ich halte es auch nicht für zielführend, wie sicher viele von euch wissen, die Strategie zu fahren, dass man sagt, ja, aber wenn wir heute Schulden machen, also Schulden sind grundsätzlich schlecht, aber wenn wir heute Schulden machen, müssen wir in der Zukunft weniger Schulden machen. Ne? Heißt, wenn man jetzt investiert, zum Beispiel in Klimaschutz, dann muss man in Zukunft weniger investieren, weil Vorsorge günstiger ist als Nachsorge. Das stimmt real. Ja? Also jetzt zu investieren in Klima ist ziemlich clever, damit der Planet nicht noch heißer wird, unsere Infrastruktur nicht noch abfuckt und wir noch mehr Ressourcen bei Katastrophen verlieren. Ja? Aber sobald man sagt, Marcel Fratscher fährt zum Beispiel diese Strategie, sobald man sagt, nee, also wir investieren lieber heute, weil es günstiger ist als in der Zukunft, dann haben wir sogar weniger Schulden in der Zukunft, akzeptiert man das Narrativ, erstens, Schulden sind grundsätzlich schlecht, Geld ist knapp, Schulden muss man irgendwann zurückzahlen und dann argumentiert man eigentlich mit einem Verlierer-Framing. Ja. Das Gleiche, noch schlimmer, machen leider sehr häufig die Gewerkschaftsökonomen, konzentrieren sich dann darauf zu sagen, Schulden für Konsum, das ist wirklich schlecht, ja, weil wenn man dafür Schulden macht und dann Konsumausgaben tätigt, dann ist das Geld ja weg. Man wird immer häufig so der Vergleich dargestellt, wie man nimmt einen Kredit auf, um bei, Fast Fashion oder so zu shoppen, so, und dann hat man die Jeans ein halbes Jahr getragen, dann ist die runtergerockt, so nach dem Motto, oder out, ja, und dann ist quasi der Gegenwert des Geldes weg. Deswegen Schulden für Investitionen, okay, Schulden für Konsum, nein. Makroökonomisch stimmt das aber nicht. Ja? Schulden für Konsum bedeutete, wir stellen Lehrer an, wir stellen Pfleger an, wir investieren, wir bezahlen höhere Sozialleistungen, ja? Mehr Wohngeld, mehr Hartz IV und so weiter. Wenn wir Lehrer anstellen, dann würde jeder von euch gleich sagen, ja klar, ist das eine Investition. Haushalterisch nicht. Haushalterisch ist die Schule bauen eine Investition, den Lehrer anstellen aber nicht. Schon da kommen die Begriffe durcheinander. Und zweitens, also wenn wir jetzt Hartz IV verdoppeln und die Leute gehen häufiger zum Friseur, ins Kino, ins Theater, erlauben sich ein paar schöne Dinge, fahren häufiger mit dem Bus, ja, dann ist das ja auch da ein Anreiz für das Theater, das Kino, Waschmaschinenhersteller, Bushersteller, wen auch immer, zu investieren. Ja, also wenn man die Nachfrage insgesamt steigert, dann steigert man auch in der Privatwirtschaft den Investitionsanreiz und auch auch staatliche Konsumausgaben führen also zu privaten Erweiterungs-, Erneuerungsinvestitionen. Ja. Und deswegen halte ich so diese penible Unterscheidung Schulden für Konsum nein, Schulden für Investitionen ja für falsch. Häufig kommt noch die Argumentation fiskalische Rendite. Ja. Wenn man in Bildung investiert, wird dann gesagt, dann verursachen diese Leute in Zukunft weniger Kosten, weil sie diejenigen, die dann die höhere, bessere Bildung genießen, eben weniger wahrscheinlich arbeitslos werden und sie produzieren mehr, weil sie produktiver für uns sind. Und dann hat das sozusagen eine fiskalische Rendite, weil dann haben wir mehr Wachstum und dadurch haben wir mehr Steuereinnahmen. Und dann kommt sozusagen das Geld, was man ausgegeben hat, wieder zurück. Ist ein Konzept, was für ein Unternehmen relevant ist, aber nicht für einen Staat. Ja. Und letzter Punkt noch dazu, ich kann mich da zu dem Punkt wirklich in Rage reden, weil ich das so einen strategischen Fehler finde, von der gesamten politischen Linken, von Grüne über SPD bis zur Linken und die ganzen Ökonomen und Gewerkschaftsökonomen, Konsumausgaben des Staates sind, ich weiß nicht, 350 Milliarden, 400 Milliarden oder so und Investitionen, jetzt haben wir ein paar Sonderfonds, wo noch investiert wird, aber auf Bundesebene sind es so sonst normal so 50 Milliarden, ja, roundabout. Also wir haben hier bei Investitionen den ganz kleinen Hebel und bei Konsumausgaben den viel größeren. Ja. Also an welchen Hebel will man denn ran, wenn man zum Beispiel die Schuldenbremse verändert? Ja, dann würde doch jeder sagen, gehen wir an den großen Hebel, nicht an den kleinen. Macht doch strategisch viel mehr Sinn. Ja. Da bin ich ein bisschen abgekommen jetzt, tut mir leid. Agent Alf fragt, Moin Maurice, du beziehst dich oft auf den Handel mit Staatsanleihen. Sind diese limitiert oder so reichlich vorhanden, dass damit die großen sozialen und Klimakrisen finanziell bekämpft werden? Staatsanleihen sind wie alle finanziellen Schuldverschreibungen unbegrenzt verfügbar. Ja. Man kann ja auch unendlich viele Verträge machen. Staatsanleihen sind letztlich nichts anderes als ein Vertrag. Da verspricht der Staat in Zukunft Summe X zu zahlen und jedes Jahr dazwischen einen Zins von Y und dann ist fertig. Ja, das sind einfach also Zahlungsversprechen, Schuldverschreibungen und die sind unendlich verfügbar, theoretisch. Hast du für oder gegen einen BGE als Parteigrundsatz gestimmt? Die Frage zielt jetzt auf eine Abstimmung in der Linkspartei, ob die Linke sich sozusagen die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen ins Parteiprogramm schreiben soll. Ich kann gar nicht abstimmen, ich hätte aber definitiv mit Nein gestimmt. Ich bin kein Freund des BGEs. Ja, aus diversen Gründen. Da habe ich auch schon Videos zugemacht. Trixen fragt, wer ist der beste lebende Ökonom? Das ist eine schwierige Frage. Aber für mich ist, sagen wir mal, ja, der Pep Guardiola der Ökonomie, der Jürgen Klopp der Ökonomie, der Thomas Tuchel der Ökonomie, der Carlo Ancelotti der Ökonomie, das sind also Heiner Flassbeck, das ist Randall Ray, das ist Warren Mosler, das ist für mich auch Scott Ferguson. Also so eigentlich vor allem für mich natürlich die größte Inspiration oder was heißt Inspiration, von wem ich am meisten gelernt habe, sind die amerikanischen MMT-Ökonomen natürlich. Ja, Stephanie Kelton wäre da noch zu nennen, Bill Mitchell. Und etliche weitere, die viele von euch wahrscheinlich gar nicht so kennen. Aber als für Deutschland vielleicht zu sprechen, ist es auf jeden Fall Heiner Flassbeck. Ne, von dem habe ich ganz viel gelesen, schon ziemlich früh. Und deswegen freut es mich immer sehr, wenn Heiner Flassbeck ein Blurb zu meinen Büchern gibt und die lobt. Das ist natürlich dann sehr schön. Dum. Maurice, kann es passieren, dass die Staatsanleihen, die zum Geldschöpfen verkauft werden, keinen Käufer finden und ein Land deshalb kein neues Geld schöpfen kann? Wenn das so wäre, wäre der Preis, würde der. Also es kann theoretisch passieren, ja, es funktioniert so, Christian Lindner verkauft Staatsanleihen, es kann in manchen Ländern passieren, nicht in allen, verkauft Staatsanleihen an eine ausgewählte Gruppe an Banken, immer so zwischen 33 und 36, das ist in Deutschland die sogenannte Bietergruppe Bundesemission, und die geben dann Gebote ab, die Höchstbietende gewinnt, wenn aber wenig Gebote abgegeben werden, wäre der Preis sehr, sehr niedrig. Und irgendwann fällt der Preis eben auf ein Niveau, wo es sich für jede Bank lohnen würde, ein Gebot abzugeben. Beziehungsweise, ja, also, da müsste schon mit dem Teufel zugehen und die deutsche Wirtschaft komplett kaputt sein und man überhaupt kein Vertrauen mehr haben, dann würde der Preis sozusagen, aber ja auch der Marktpreis, auf Null fallen, wenn es keine Nachfrage mehr nach Staatsanleihen gibt und alle die verkaufen wollen würden. Ja, also es ist ein theoretischer Fall, der nicht relevant ist. Selbst in der Griechenland-Krise, ja, als Griechenland 25% Zinsen hatte, gab es ja noch 25% Zins, heißt ja, da ist jemand bereit, wenn er viel Zins bekommt, auch die griechische Anleihe zu kaufen. Ja, die Tatsache, dass es einen Preis dafür gibt, zeigt dir schon, dass es Nachfrage dafür gibt. Dann eben zu einem anderen Preis. Ja. Und in den USA ist es zum Beispiel so, wenn ich mich recht entsinne, dass die Banken sogar verpflichtet sind, in dieser Auktion, die gibt es da so ähnlich, ein Gebot abzugeben. Ja, also wenn sie daran teilnehmen wollen, am sogenannten Primärmarkt, kommt das quasi mit der Auflage, immer ein Gebot abzugeben, wenn Staatsanleihen verkauft werden. Und es gibt auch keinen Grund, dass man, sagen wir mal, bei Staatsanleihen in eigener Währung als Bank nicht zuschlagen sollte. Das ist ein sicherer Deal. Wo es riskanter wird, ist bei Anleihen in Fremdwährung. Das stimmt natürlich. Ja? Also wenn ein armes Entwicklungsland zum Beispiel Anleihen in US-Dollar begibt und die Frage wirklich ist, können sie die in US-Dollar bedienen? Aber dann würde wiederum, ja, theoretisch geht das, da würde der Preis halt auf Null fallen. Aber selbst da passiert das nicht, weil wenn man hohen Zins nimmt, kann man damit viel Geld verdienen. Und das ist für das Land dann schlecht, haben sie hohe Zinsausgaben. Zinsausgaben sind unproduktive Ausgaben. Und wenn sie US-Dollar nicht selber erzeugen können, dann besteht ja auch ein Pleiterisiko. Aber grundsätzlich ist das, sagen wir erstmal, ein theoretischer Fall. Ist deine Autorentätigkeit, deine Bücher, monetär lohnend oder eher Liebhaberei? Also, tatsächlich ist es so, dass die wenigsten mit dem Buchschreiben Geld verdienen. Es muss schon ein richtiger Banger sein, damit sich das lohnt. Mein Buch Mythos Geldknappheit hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Ja. Wurde besser verkauft, als ich es gedacht habe, aber da muss ich das mal vorstellen, da habe ich mehrere Monate dran geschrieben, ja. Ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden da reingefallen sind, aber wenn man einen Stundenlohn nachher ausrechnet, da bleibt nicht viel über, ne? Also das ist für die meisten Liebhaberei. Ganz nett ist, dass man dann, also man dann zumindest ja auch Einladungen bekommt, das vorzustellen und so, also eher darüber. Aber genau, in der Regel nicht. Und für die anderen Bücher wird sich das natürlich zeigen. Ja. Ja. Beziehungsweise für das neueste Buch, das wird das erste Mal bei einem richtig großen Verlag sein, das ist schon eher wahrscheinlich, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Aber das ist auch immer, also Bücher schreiben ist schon immer viel Arbeit und natürlich auch viel Stress, weil man ja Sachen schreibt, also wenn ich einen Artikel schreibe, im Newsletter, dann ist das sozusagen für mich entspannter, weil das ist nichts, wo man sozusagen, also lange dann schreibt, dann wird es veröffentlicht, dann steht es da quasi für immer unveränderlich. Ja, wenn ich einen Fehler in meinem Newsletter habe, könnte ich den theoretisch sogar einfach darin korrigieren. Das ist bei einem Buch natürlich schwieriger. Deswegen ist da der Druck auch entsprechend höher. Ja, soweit vielleicht dazu. Kannst du was zur VWL an der Uni Freiburg sagen? Kann ich kurz machen? Nein. Wer die Gesellschaft verwahrlosen lässt, muss mit der Zunahme von Rechtspopulismus, Wut und Radikalisierung rechnen. Okay, das ist ja ein Statement. Gut, hab ich jetzt nicht gesehen. Was ist dein Lieblingsessen? Fragt der Hundefuchs. Mein Lieblingsessen ist tatsächlich grundsätzlich italienisch. Pizza und Pasta. Ich glaube, wenn ich sagen müsste, wäre es tatsächlich das klassische Spaghetti Aglio Olio. Geil. Einfach geil. Kann auch immer nur empfehlen, nicht die fancysten Gerichte dazu nehmen, wenn man beim guten Italiener ist, sondern eher die Klassiker, weil die sind dann umso besser. Die sind dann umso besser. Ja. Was für Zeitungen, Zeitschriften hast du abonniert, beziehungsweise kannst du empfehlen? Ui, ich habe auf ziemlich viel Zugriff. Auf Spiegel, Handelsblatt, Süddeutsche, Zeit. Und abonniert habe ich noch das Jacobin-Magazin. Ich habe einen Zugang beim Makroskop. Ich lese Stephanie Keltons Substack. Ich lese den Substack von Adam Tooze. Ja, das sind so die Sachen, die ich empfehlen kann. Alles aus unterschiedlichen Gründen. Also so Handelsblatt Süddeutsche Spiegel ist so tagesaktuelle News. Zeit ist tatsächlich auch Print für mich. Also ich konsumiere das als Print. Das ist ja eine Wochenzeitschrift, jeden Donnerstag. Ich finde, bei Zeit inspiriert mich das total, wie gut die Zeitautoren schreiben können. Ich schreibe ja selber viel und will auch das Handwerk schreiben natürlich verbessern. Und da habe ich das Gefühl, dass gerade dort ich mir viel abgucken kann. Ne? Also deswegen lese ich sehr gerne die Zeit. Und das ist auch eine Möglichkeit für mich, wenn ich eine Zeit lese, ist das entspannend, weil dann komme ich aus meinem Finanzfokus raus. Ja, dann lese ich andere Sachen. Da lese ich auch mal was zum über Gesundheitspolitik. Da lese ich was aus dem Feuilleton und. Ja, das ist sehr, sehr, sehr entspannend. Ja, und ein 11-Freunde-Abo hatte ich auch noch lange. Aber das ist eher meine Fußballleidenschaft, die dann durchkommt. Julius fragt, ob er sich ein Haus kaufen soll. Das kann ich von hier natürlich sehr schwer entscheiden oder beraten. Meinung zu Hayek. Also Friedrich August von Hayek, Liberaler, der ist mir tatsächlich lieber als viele andere Liberale, wenngleich ich mit natürlich seinen Grundüberzeugungen nicht übereinstimme. Aber Hayek hat mal eine sehr clevere Sache. Hayek hat eigentlich ziemlich viele clevere Sachen gesagt. Ja. Geht ja gar nicht darum, dass es jetzt clever oder nicht clever ist. Aber eine Analyse, sage ich mal, die ich teile, ist Hayeks Analyse zum Finanzmarkt. Da sagt er nämlich, der Finanzmarkt ist kein funktionierender Markt. Oder würde er wahrscheinlich heute sagen, denn ein funktionierender Markt braucht dezentrale, voneinander unabhängige Informationen, die die Marktteilnehmer dann an den Markt tragen. Und dann kann quasi über Preissignale und so weiter, über Angebot und Nachfrage der Markt eine, sagen wir mal, passende, vernünftige Entscheidung treffen. Ja, so kommen gute Preise zustande. So profitieren alle davon, an diesem Markt teilzunehmen. Ja, gewinnen alle an Informationen. Problem ist, der Finanzmarkt ist getrieben von zentralisierten Informationen. Was sagt die Zentralbank? Was sagen die Konjunkturdaten? Was macht der Staat? Und. Und die großen Akteure interpretieren diese zentralisierten Informationen alle nach ziemlich ähnlichen Mustern, auch weil sie wahrscheinlich, die meisten von ihnen, ziemlich ähnliche Abschlüsse mit ziemlich ähnlichen Studiengängen haben. Und wenn man sich das anguckt, ja, wie der Finanzmarkt sich insgesamt bewegt, geht jetzt nicht um Einzelaktien, sondern quasi der Gesamtmarkt, ja, die verschiedenen Anlagekategorien je nach Risiko, dann ist das gute Nachricht rein ins Risiko, schlechte Nachricht raus aus dem Risiko und häufig eben auch Herdenverhalten. Ich wollte jetzt am Wochenende nochmal einen Artikel schreiben über sogenannte Carry Trades, wo Zinsdifferenzen genutzt werden von Spekulanten, um Gewinne zu machen. Und normalerweise würde man sagen, ja, wenn zum Beispiel jetzt USA die Zinsen steigen, dann fragen natürlich erstmal mehr Leute die Währung nach und woanders steigen die nicht, ja, und dann kann man sozusagen über Trades, wenn man dann in der Niedrigzinswährung einen Kredit nimmt und dann das Geld in Hochzinsen anlegt, kann man sogenannte Arbitragegewinne machen, also Gewinne, die es eigentlich gar nicht geben sollte, weil der Wechselkurs sich eben nicht dementsprechend gleich anpasst. Der Wechselkurs hängt auch von Angebot und Nachfrage ab, und wenn alle denken, oh geil, der US-Dollar, der wird jetzt sozusagen, da steigen jetzt die Zinsen rein, dann treibt das natürlich den US-Dollar Kurs total an. Und also könnte ich jetzt noch viel zu erzählen. Finanzmarkt, Hayek, völlig recht, keine unabhängigen Informationen, die daran getragen werden. Deswegen funktioniert der Markt nicht wie ein richtiger Markt. Ne? Keine ideale Situation für Marktwirtschaft. Kannst du erklären, warum Russland von Sanktionen stärker betroffen ist als Deutschland? Manche behaupten ja Gegenteiliges. Um die russische Wirtschaft, das ist deutlich schlechter bestellt. Da möchte ich doch auf mein neues Buch verweisen. Der neue Wirtschaftskrieg, da schaue ich mir die Daten ganz genau an. Da habe ich auch, also Russland leidet unter Material, was ihnen fehlt, unter Wirtschaftswachstum, unter hoher Inflation, unter Kapitalflucht, also Unternehmen, die aus dem Land rausgehen, Unternehmen, die nicht mehr hin exportieren. Russland leidet darunter, dass viele junge Talente, gerade ITler, aus dem Land fliehen. Jetzt mit der Teilmobilmachung wird das natürlich noch krasser sein, werden noch mehr Menschen fliehen. Wenn Menschen fliehen, fliehen Arbeitskräfte und Ressourcen. Ja, also Russland ist auf jeden Fall stärker davon betroffen, das kann man schon sagen. Aber die andere Frage ist ja, welche Sanktionen haben welchen Einfluss auf Russland und auf wen in Russland und auf uns selber in Deutschland und auf wen in Deutschland? Und da gibt es, sagen wir mal, ein paar Sanktionen, gerade wenn wir jetzt über das Ölembargo sprechen und dass die Raffinerie Schwedt, die Ostdeutschland beliefert, dass die jetzt von der Druzhba-Pipeline nichts mehr bekommt. Ja, das hat schon, also das trifft Russland nicht so hart, uns aber schon hart. Ja, also viel für und wider. Häufig werden auch einfach in Russland, sage ich mal, Leute getroffen, die ohnehin arm sind, die ein schweres Leben führen, die einfach auch nur gucken, wie sie über den Alltag kommen, die weit weg von Moskau wohnen, die mit dem System Putin und seinem verbrecherischen Krieg eigentlich gar nichts an der Mütze haben wollen und auch da keinen Einfluss haben, getroffen. Auch sowas muss man natürlich differenzieren können. Das wird im allgemeinen Diskurs, geht das unter, weil da ist gut und böse. Und sehr häufig ist das sehr richtig, weil das im Grundsatz natürlich erstmal stimmt. Putin böse, Putin schrecklich. Deshalb Sanktionen und Bestrafen. Aber diese Logik, böse bestrafen, ist halt in einer komplexen, arbeitsteiligen Welt gar nicht so leicht, ja. Also da ist die Moralkeule einfacher geschwungen als die ökonomische Analyse gemacht. Vielleicht soweit dazu. Daniel fragt, laufen wir in eine Rezession? Ja, sagen mittlerweile auch die großen Institute, ja, die Bundesbank sagt das, zuletzt gab es auch wieder, GfK hat Konsumstimmung gemessen, die ist auf Rekordtief, das IW hat, glaube ich, und die Gemeinschaftsdiagnose der großen Institute geht auch davon aus, dass die Wirtschaft jetzt im Winter einbrechen wird, also ja, ist nichts mehr Neues an der Analyse, dass wir in eine Wirtschaftskrise laufen. Hi Maurice, wieso nicht einfach schuldenfrei Geld schöpfen? Nun, das ist gegen die Logik des Geldsystems. Geld ist ein Schuldschein, ja, ein Zahlungsversprechen, das eine Schuldner-Gläubiger-Beziehung definiert. Und deswegen schuldfreies Geld gibt es nicht, ja, das ist unlogisch. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, das ist sehr alt. Da habe ich, glaube ich, auch noch lange Haare. Geld und Schulden heißt das. Kein Geld ohne Schulden, irgendwie so. Kann ich dazu nochmal empfehlen. Wäre jetzt sonst ein längeres, abstraktes Referat. Das will ich an der, mit, in Anbetracht der Zeit doch hinten anstellen. Woher kommt der Glaube, dass wir seit Jahren über unsere Verhältnisse leben? Ökologisch leben wir über unsere Verhältnisse, das ist natürlich nicht abzustreiten. Dann, das Wir ist immer problematisch. Wer ist wir? Ja, ist das die Teilzeitkassiererin beim Aldi? Eher nicht. Ist das der DAX-Manager mit zwei Immobilien und vielen Karren und Ayurveda-Urlaub in Indien? Vermutlich schon. Aber ökonomisch gesehen leben wir in Deutschland unter unseren Verhältnissen, denn wir haben ja seit Jahren einen Exportüberschuss und das heißt, wir produzieren mehr Güter, als wir in Deutschland konsumieren. Ja? Wir gehen arbeiten, nutzen unsere Ressourcen, verkaufen die Güter ins Ausland, verkaufen mehr ins Ausland, als wir aus dem Ausland einkaufen und die Güter werden im Ausland konsumiert. Ja? Auch das ist natürlich global gesehen ein Nullsummenspiel, ja, die Exporte des einen sind die Importe eines anderen. Die ganze Welt kann nur konsumieren, was sie produziert, das ist klar. Aber wir in Deutschland leben ökonomisch gesehen also unter unseren Verhältnissen, weil wir seit Jahren krasse Exportüberschüsse sammeln. Wo nice VWL-Master studieren, da kann ich immer nur noch mal empfehlen, bei den Damen und Herren von Plurale Ökonomik vorbeizuschauen. Die haben da, glaube ich, einen ganz guten Ratgeber, wo man zumindest Sachen findet, die jetzt sozusagen abseits der neoklassischen VWL sind, des Mainstreams. Ansonsten habe ich viel Gutes gehört, zum Beispiel von der HWR in Berlin, vom Master Sozioökonomik in Essen. Duisburg, einiges Gutes auch gehört von der Cusanus Hochschule, da habe ich selber keine eigenen Erfahrungen natürlich und wenn das alles nichts hilft, kann ich auch nur empfehlen, einfach das Mainstream-Zeug zu machen. Man muss wissen, wie man man muss natürlich auch wissen sozusagen, was der ökonomische Kontrahent, ja, oder der Denkschulen-Kontrahent sonst selbst lehrt, wie die Modelle funktionieren, auf welchen Prämissen sie basieren. Mein Master war zum Beispiel pure Neoklassik in Maastricht. Da habe ich mir auch die Hörner natürlich dran abgestoßen. Und sowieso, also auch da sind sehr häufig Leute auf Twitter, die dann irgendwie meinen, ich dürfte mich ja gar nicht Ökonomen nennen und haben dann da irgendwie ganz schräge Standards, die sie setzen. Ich bin, aber das ist, liegt es auch an anderen Themen so, tatsächlich jemand, der, wenn er was wissen will, gerne einfach liest und selber liest und mich auf mein VWL-Studium zu reduzieren, würde dem wirklich nicht gerecht werden, weil das vielleicht 5% ausgemacht hat und 95% Eigenstudium. Deshalb, ja, kann man auch, würde ich auch empfehlen, einfach sozusagen Standard Mainstream VWL zu machen, was man machen muss und nebenbei einfach viel zu lesen, sich die Klassiker zu nehmen, sich einzuarbeiten, Paper zu lesen. Also es gibt ja so viel Zugang in deutscher und englischsprachiger Literatur, in YouTube-Videos, in Podcasts. Also da kann man, kommt man gar nicht nach, das alles zu konsumieren. Ja, kann ich nur empfehlen. Ist cool, wenn man sich dafür Zeit nehmen kann. Wie wird man wissenschaftlicher Mitarbeiter? Einfach bewerben. Also die Bundestagsabgeordneten brauchen ja alle wissenschaftlichen Mitarbeiter. Quasi Leute, die sie inhaltlich briefen, inhaltliche Sachen für sie vorbereiten und, und. Einfach bewerben. Legen auch alle unterschiedliche Standards dran an. Manche wollen einen Master als Abschluss, andere nicht. Ich denke mal, bei CDU und FDP ist das ein bisschen konservativer als bei SPD, Linke und Grüne. Aber ja, bei der AfD will ja hoffentlich keiner hin. Wie legst du dein Geld an? Was sind deine Kriterien? Muss ich sagen, dass ich mich immer darüber scheue zu reden, weil ich makroökonomisch bleiben will und nicht in sozusagen Anlageberatung verfallen. Das würde, glaube ich, dem Kanal Geld für die Welt nicht gut tun. Deswegen ist das meine diplomatische Ausrede, darüber nicht zu reden. Aber ich kann vielleicht so viel sagen. Ich habe ja häufig auch zum Beispiel den Aktienmarkt kritisiert, als ich zum Beispiel die Aktienrente kritisiert habe. Ja, oder ich kritisiere den Bitcoin. Bitcoin ist zum Beispiel ein großes Nullsummenspiel. Aktien an sich auch, Dividenden ausgeklammert. Aber bin auch gegen die Aktienrente. Aber ich finde es total rational als Privatperson. Natürlich da versuchen, seine Ersparnisse anzulegen und die Ersparnisse möglichst zu erhalten oder zu vermehren. Ja. Auch wenn man makroökonomisch ein anderes Urteil darüber hat. Alles gut. Soll die EZB die Zinsen wieder senken, um Investitionen zu ermöglichen, statt die Wirtschaft auszubremsen? Ja, die soll einfach die Füße stillhalten und mal die Regierungen machen lassen. Sie sollte vor allem die Anleihekaufprogramme nicht beenden. Das wäre schon mal das Erste. Das wäre, glaube ich, sehr wichtig. Und den Zins auch stabil halten, weil jede Zinsänderung bedeutet einfach nur Risiko. Ja, also in einer Wirtschaft werden ja nominale Verträge geschlossen. Und wenn man dann nominale Preise eben so krass ändert, so einen wichtigen Preis wie den Zins, dann sind alle Vertragsabschlüsse über mehrere Jahre riskant. Das erzeugt Ineffizienzen. Das ist nicht gut. Ja. Plus Effekt auf Investitionen, Effekt auf Staatshaushalte, die dann bald wieder unter diesen unsinnigen Schuldenregeln oder durch diese unsinnigen Schuldenregeln eingeengt werden. Ja, nicht gut, sollte man nicht machen. Hast du eine Buchempfehlung im Bereich Geldpolitik? Also ich habe ganz grundsätzlich bei mir ein Buch beschrieben, wie das, was die EZB macht. Sonst kann ich noch das Buch von Dirk Ehns dazu empfehlen und das Buch von Alexander Thiele. Alexander Thiele hat eher aus einer juristischen Position geschrieben, was macht die EZB eigentlich, welche Rechte hat sie, welche Mandate hat sie, wie füllt sie die aus. Das ist cool. Das heißt, glaube ich, auch die Europäische Zentralbank einfach. Ja. Und sonst für die Vollblut-Akademiker unter euch kann ich 10 Principles of Banking oder 10 Principles of Central Banking. Ne, nur Principles of Central Banking, glaube ich. Von Scott Fulweiler empfehlen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Kann man nach der MMT einfach unendlich Geld aufnehmen? Oder gibt es da irgendwann eine Grenze? Aus MMT-Sicht wird Geld da nicht aufgenommen, sondern ein Staat erzeugt unendlich viel Geld in seiner eigenen Währung. Ähnlich so wie die Monopoly Bank unendlich viel Monopoly-Geld erzeugen kann, theoretisch. Das heißt aber nicht, ja, dass es sinnvoll wäre, Geld auszugeben, als gäbe es kein Morgen für einen Staat, sondern die relevanten Grenzen sind, gibt es Vollbeschäftigung, gibt es noch sinnvolle Projekte und drohen die Ausgaben inflationär zu wirken, ja oder nein, und damit quasi über die Zielinflation zu schießen. Das sind die Grenzen. Ja. Und da gibt es natürlich noch politische Grenzen, die man einhalten muss, wie zum Beispiel die Schuldenbremse. Wie lässt sich die MMT-Perspektive mit der Forderung nach höherer Besteuerung von Reichen inhaltlich verbinden und sinnvoll kommunizieren? Nun ja, aus MMT-Sicht ist es sinnlos zu sagen, wir brauchen das Geld der Reichen, um XYZ zu machen, um das den Klima zu investieren oder den Armen ein besseres Leben zu ermöglichen. Man denke doch mal an das Monopoly-Spiel. das Monopoly-Geld kommt aus der Monopoly-Bank. Wenn jetzt Bäcker Lutze, Oma Erna und ich spielen und wir spielen 2 Stunden und Bäcker Lutze gewinnt natürlich, Oma Erna geht's ganz schlecht und mir ganz, ganz schlecht und Bäcker Lutze hat ganz viel Geld, muss dann die Monopoly-Bank erst Bäcker Lutze Geld abnehmen, um den anderen Geld zu geben? Da würde jeder sagen, nee, natürlich ist Quatsch. Die Monopoly-Bank ist immer voll, da sind immer Scheine drin und es gibt sogar die Regel, dass, wenn das Geld ausgegangen ist, dass es sogar die Möglichkeit gibt, ja, ich glaube, vielleicht steht es auch nur in der englischen Variante, dass man dann sich selbst ein Stückchen Papier nimmt und da drauf schreibt, wie viel Geld man ausgibt. Monopoly-Geld ist also unendlich da. Und deswegen braucht man das Geld der Reichen nicht, um was für die Armen zu tun. Das sind 2 unabhängige Dinge. Trotzdem sind die Reichen sozusagen in Deutschland zu reich, weil Reichtum, auch wenn Ex-Bundespräsident Christian Wulff das vielleicht anders sieht, dadurch viel zu viel politische und ökonomische Macht haben und das sich mit einer Demokratie nicht verträgt. Ja. Genau. Aber wenn man jetzt mal sich überlegt, was sind so die politischen Prioritäten, dann ist zum Beispiel das Durchsetzen einer 1% Vermögensteuer, sagen wir mal, ja, ganz moderate Forderung, ein politisch wirklicher Drahtseilakt, weil dafür Mehrheiten zu gewinnen, schwierig. Ja. Wenn man das umsetzt, ist es auch einiges an Arbeit. Wäre damit viel gewonnen? Nun, ich glaube nicht, ja, weil wenn die alle 1% weniger haben jedes Jahr, dann werden sie noch genauso viel konsumieren, lobbyieren, korrumpieren können wie vorher. Das wird real nicht viel verändern. Tatsächlich würde das die Schere auch nicht schließen, weil sie ja auch Renditen aus ihrem Vermögen erzielen. Und wenn man davon sozusagen von dem Vermögensbestand 1% abzieht, dann wird die Schere nicht mehr kleiner, sondern geht nur nicht weiter auseinander. Also es ist ein sehr harter politischer Kampf. Und wenn man da was erreicht, politisch, dann verändert sich real nicht viel. Also wäre das nicht meine erste politische Priorität. Das ist immer eine Scheindebatte. Da kann man es sich sehr gemütlich machen. Ja, da kann jeder sich moralisch auf der richtigen Seite wähnen, wenn er dann sagt, ja, wir müssen jetzt den Reichen ein bisschen Geld abnehmen. Und so sehr ich das verstehe und so sehr ich das im Ideal teile, ist die kühle Betrachtung ökonomischer und politischer Prioritäten eine andere. lieber den Armen 50 Euro mehr geben, als den Reichen 50 Euro zu nehmen. Und deswegen finde ich genauso sinnlos, jetzt bei Entlastungen zu sagen, nee, wir machen jetzt keinen günstigen Grundverbrauch für alle. Nein, wir senken jetzt nicht die Steuern für alle, weil dann hat ja Karl Theodor Albrecht, ja, irgendwie der Aldi-Eigentümer, kriegt dann ja auch 50 Euro, spart dann auch beim Tankrabatt, beim Gaspreisdeckel, was auch immer. Und das ist ungerecht. Ja. Die 50 Euro machen den Braten nicht fett. Ja, das ist ziemlich egal. Lieber machen, dass es pragmatisch ist, dass es schnell geht und dass die Armen was bekommen. Und die Chance ist immer höher, wenn man solche grundsätzlichen Sachen macht, wie eben einfach einen Steuersatz zu reduzieren, was relativ einfach geht, statt irgendwelche Sonderlösungen. Ja, deswegen dieses Gießkannenargument ist häufig auch falsch. Ja. Also wenn man die Mehrwertsteuersenkung eine Gießkanne ist, wo klar ist, die Mehrwertsteuer belastet die Kassiererin gemessen an ihrem Einkommen stärker als den DAX-Manager, dann weiß ich auch nicht, was pragmatische linke Politik sein soll. Ja. Dann bedeutet das Gegenteil, die Mehrwertsteuer muss hoch, um die Reichen zu besteuern. Wer das Argument bringt, also der Kassiererin quasi die Butter teurer machen, weil man sagt, ja, der DAX-Manager kauft dann die Bio-Butter oder was. Ja, also das kann nicht das Ziel sein. Das kann wahrlich nicht das Ziel sein. So, entschuldigt, muss natürlich auch mal sein. und da gibt es noch ein Argument, will ich vielleicht dazu machen, dass wir häufig gesagt, ja, die Reichen verbrauchen ja auch so viel, deswegen, wir müssen ja aus ökologischen Gründen jetzt ihren Konsum reduzieren, deswegen müssen wir sie besteuern. Auch das wird nicht funktionieren, weil wie sehr müsste man sie dann besteuern? Was sind das für Steuersätze, über die wir dann reden? Ja, weil, also wenn wir über 1-2% reden, dann greift das deren Ersparnisse an, ja. Wenn man Reiche besteuert, dann können sie weniger sparen, vielleicht ein bisschen. Aber es reduziert nicht deren Konsum. Weil die haben eher so eine hohe Sparquote, dass man deren Konsum gar nicht trifft. Deswegen ist auch das jetzt nicht, sagen wir mal, das beste Argument. Kannst du erklären, warum Zinskosten unproblematisch sind? Die müssen ja auch mit Krediten bedient werden. Ist das dann nicht eine Schuldenspirale? Nee, also die Schulden des Staates sind all das Geld, was er bisher ausgegeben hat, aber über Steuern noch nicht wieder eingezogen hat. Ja? Und Zinsausgaben sind dort Staatsausgaben wie alle anderen Ausgaben auch. Zinskosten können steigen, klar, aber Ausgaben für Soziales können theoretisch auch steigen. Ja? Steigen auch von Jahr zu Jahr nominal. So muss man das, glaube ich, analysieren. Der Unterschied ist, Ausgaben für den Sozialstaat sind sehr sinnvoll. Zinsausgaben sind unproduktive Ausgaben, gehen an die Halter von Staatsanleihen. Wer sind die Halter von Staatsanleihen? Nun, ein Drittel hält ungefähr die Zentralbank. Da geht es erst zur Zentralbank, dann wieder zurück. Kann man sich schenken, linke Tasche, rechte Tasche. Dann sind es Banken, Geschäftsbanken, Investmentbanken, dann sind es Versicherer, dann sind es Rentenfonds im Inland, im Ausland. Wenn man da Geld hin überweist, dann wird es da wahrscheinlich gespart oder woanders hin angelegt im Finanzmarkt, aber wird nicht bei Bäcker Lutze ausgegeben. Ja? Und wenn man dann trotzdem die Schuldenbremse greifen lässt, ja, weil da die Zinsausgaben natürlich mit reinzählen, aber Bäcker Lutze noch mehr produzieren könnte, wir noch Projekte zu finanzieren haben, dann ist es problematisch. Aber es sind nicht die Zinsausgaben per se, die problematisch sind, sondern sind die unsinnigen Regeln, unter denen sie, die sie problematisch machen, sagen wir. Ja. Und Zinsausgaben sind nur ein Teil von Zahlungsversprechen, die der Staat halt gibt. Der Staat kann vor allem in eigener Währung immer alle Zahlungsversprechen einlösen, die er einlösen will. Ja, dazu ist er immer in der Lage. Die Frage ist, ist das sinnvoll? Erreichen wir damit unsere sozialen Ziele, unsere ökologischen Ziele, unsere ökonomischen Ziele? Wenn ja, okay. Wenn nicht, muss man daran was ändern. Und sie haben natürlich auch, wir haben über Ungleichheit eben gesprochen, über die Vermögenssteuer, ja. Also es sind tendenziell reiche Einzelpersonen, die hohe Ersparnisse haben. Und wenn der Staat das, wenn zum Beispiel die Zinsen steigen, das Zinsniveau, weil die EZB den Zins anhebt, ja, dann heißt das mehr leistungsloses Zinseinkommen für diejenigen, die eben viel Ersparnisse haben, die viel Zinsen verdienen. Das sind die, die viel Geld haben. Also aus Verteilungssicht sehr schlecht. Er wird häufig angeführt, der kleine Sparer, der kann sich jetzt nichts mehr leisten. Den Kleinsparer gibt es quasi nicht. Ja? Für den kleinen Sparer, Otto Normalo, für den ist das ist viel wichtiger, dass die Wirtschaft gut läuft, dass er einen sicheren Arbeitsvertrag hat und dass sein Lohn permanent steigt und dass die Wirtschaft eben produktiv ist und dass es einen guten Sozialstaat gibt, dass die öffentliche Daseinsvorsorge funktioniert. Nicht, ob der Zins 0 oder 2% ist. Ja. Ist man nicht darauf angewiesen, dass die Zentralbank mitspielt, wenn man Politik nach der MMT machen will? Guter Punkt. Es gibt natürlich gar keine Politik nach der MMT. Ja? MMT ist eine ökonomische Theorie, die beschreibt, wie es funktioniert. Man kann die Einsichten nutzen, um Politik zu machen, aber es gibt nicht die MMT-Politik. Ja, das Wort wäre auch schon sinnlos. Ja? Das T steht hier für Theorie. Modern Monetary Theory. Wenn man dann P hinten dran setzt, hat man Theory Policy. Klingt schon schräg, ist auch schräg. Ja, muss die Zentralbank mitspielen? Genau, das war die Frage. Die Zentralbank ist ein Organ des Staates. Ja, sie ist eine technokratisch besetzte öffentliche Behörde, die unabhängig ist in ihrer Geldpolitik, was bedeutet, sie kann entscheiden, wie viel Anleihen sie kauft oder verkauft und wie sie den Zins setzt, wenn sie damit ihr ihre Mandate, zum Beispiel Inflationsmandat, in den USA auch noch Vollbeschäftigung erreicht. Aber die EZB kann zum Beispiel nicht verhindern, wenn Christian Lindner Überweisungen tätigen will. Ne? Die EZB ist die Bank des Staates. Wenn Christian Lindner Geld ausgibt, läuft das über die Zentralbank, die macht die Überweisungen für ihn. Und also, die wird, die kann sich nicht in den Weg stellen und sagen, also, Krischi, tut mir leid, also die Überweisung, nee, haben wir uns mal angeguckt, boah, nee, an Bäcker Lutze jetzt Corona helfen, nee, tut mir leid, also, nee, das machen wir nicht. Ja, so ist die Realität nicht, das darf die Zentralbank gar nicht. Deswegen ist die kurze Antwort nein und die Frage falsch gestellt. Wir sind schon fast am Ende. Ich scroll jetzt mal ganz weit nach unten, um von da noch ein paar aktuellere Fragen aufzugreifen. Dann machen wir noch ganz, ganz flott. Das ist doch ein netter Abschluss. Ja. Ich sehe, da ist auch mehreres zugekommen. Kannst du deinen Werdegang erzählen? Ja, das mache ich doch gerne. Also, ich weiß auch gar nicht, ob ich es schon mal so gemacht habe. Ich habe Abitur gemacht in Mönchengladbach und ich war ein richtig schlimmer Schüler. Ja, richtig lausig, gar keinen Bock, frechdachs gewesen, null Bock auf Schule. Immer so gerade durchgewurstelt. Wenn ich wollte, dann konnte ich, aber wenn ich nicht musste, musste ich nicht. Immer schön von Jahr zu Jahr blauen Brief, versetzungsgefährdet. Also, wenn ich jetzt mit alten Lehrern spreche, dann raufen die sich die Haare. Und genau, irgendwie bis zur Q1, das erste Jahr, was zum Abitur zählt, auch ganz schlecht gewesen. Dann gecheckt, hör mal, eigentlich musst du dich mal ein bisschen auf die Hinterfüße setzen, wenn du noch was irgendwie reißen willst und halbwegs guten Zugang zu Studiengängen und so weiter bekommen willst. Da wollte ich eigentlich das Jahr wiederholen, durfte ich nicht, weil ich dann doch zu wenig Fünfen und Sechsen hatte. Da musste ich mich noch ein bisschen anstrengen. Ja, Q1 hatte ich mir Abischnitt 3,4 oder so. Und am Ende war es dann noch eine 2,3. Also dann waren irgendwie so Fächer wie Bio und Physik, wo ich dann vorher 2,3 Punkte hatte und am Ende 13, 14. Ganz lustig. Einige Lehrer haben auch gedacht, was ist jetzt mit dem los? Dann haben sie dem, haben sie ihn auf neue Tabletten gestellt oder was? Keine Ahnung. Ja, danach habe ich BWL gemacht, duales Studium in Neuss. Handelsmanagement. Hieß 3 Monate Hochschule, Fachhochschule war das, war auch keine Uni, war Fachhochschule. Und 3 Monate Fachhochschule und Berufsschule gleichzeitig, weil ich habe eine Großhandelskaufmannsausbildung gemacht und eben diesen Bachelor of Arts, also 3 Tage Hochschule, 2 Tage Berufsschule und dann im Wechsel immer 3 Monate im Betrieb Ausbildung gemacht, ne, ganz klassisch. Und da war ich ja nachher, bin ich herausgestellt, ich war so im Lüftungsgroßhandel, dass ich eher Richtung Einkauf gehe, also Produkte einkaufen und mich dann mehr interessiert als Produkte zu verkaufen. Fand ich, war für mich ein bisschen strategischer, musste man ein bisschen mehr Sachen im Blick haben. Und als ich dann den Großhandelskaufmann fertig hatte und auch den Bachelor fertig hatte, bin ich danach zu einer Unternehmensberatung gewechselt, da Einkaufsberatung gemacht, also bin quer durch Deutschland gereist, habe in Hotels übernachtet, um dann montags bis donnerstags Firmen zu beraten, wie sie denn ihre Produktionskosten senken können, indem sie zum Beispiel günstiger einkaufen, Lieferanten verhandelt, guckt, wo kann man was zusammenlegen, um was zu vergünstigen, wo sind Einsparpotenziale. So, klassischer Unternehmensberaterjob. Währenddessen war mir aber schon klar, ich habe mich in meinem zweiten oder dritten Semester in der Uni eine Vorlesung über europäische Finanzpolitik gehabt und bin da auf Heiner Flassbeck gestoßen, Ökonom Heiner Flassbeck. Und das hat mich tatsächlich auch sehr politisiert. Ich war vorher eigentlich relativ unpolitisch, muss man sagen, weil da ging es um die Griechenland-Krise und da habe ich erstmal gecheckt, was die mit den Griechen machen, das muss gar nicht so sein, da gibt es andere Möglichkeiten und die Agenda 2010 in Deutschland, die Deutschland so zum tollen Exportweltmeister gemacht wird, was hier immer gefeiert wurde, hat ja tatsächlich negative Auswirkungen in Griechenland und da habe ich gecheckt, okay, wenn man gesellschaftlich was verbessern will, dann ist es eigentlich gar nicht, bringt es gar nichts, was ich hier mache, ja, Preise von einem Unternehmen zu drücken, was die einen weniger zahlen, verdienen die anderen weniger. Ja, gut, Nullsummenspiel. Total sinnlos. Ich will eigentlich lieber VWL machen. Und dann habe ich sozusagen während des Bachelors dann immer schon ganz viel VWL gelesen, mich reingefuchst nebenher. Immer wenn ich konnte, auch VWL-Kurse gemacht. Mein armer Makrolehrer damals, Makrodozent, man hat halt so als BWL-Student dann eine Vorlesung Makroökonomie. Ich war natürlich total heiß, hatte dann die Klassiker gelesen und war absolut nervig im Unterricht, weil er wollte einfach nur so sein Standardding durchziehen. Ja, und dann habe ich während der Unternehmensberaterzeit auch schon dann abends im Hotel noch gelesen und mir Sachen reingezogen und dann eben vorbereitet, dass ich in Maastricht einen VWL-Master hinterherlegen kann. Den habe ich dann auch gemacht. Das war ganz nett, was die Stadt und die Leute angeht, ganz fürchterlich, was die Universität angeht. Habe ich ein Video zu. Mein offener Brief an die Uni Maastricht oder so heißt es. Da habe ich versucht, denen mal klarzumachen, Leute, jede Zentralbank dieser Welt, also mit einer Gruppe von anderen Studis, jede Zentralbank dieser Welt sagt, Geld ist nicht knapp, Banken verleihen keine Ersparnisse. Wenn sie einen Kredit vergeben, entsteht neues Geld. Man kann in die Bilanzen gucken, da steht schwarz auf weiß. Warum unterrichtet ihr noch, dass Banken Ersparnisse sind, verleihen, dass Geld knapp ist? Wenn das die Prämisse aller ökonomischen Modelle ist, dann ist die Prämisse falsch, dann sind die Lehrbücher falsch, ja, weil ist natürlich total entscheidend, die Frage ist Geld knapp, ja oder nein, finanzieren Ersparnisse Investitionen oder nicht, oder ist es andersrum, führen Investitionen dann doch zu Ersparnissen, umgedrehte Kausalität, die Welt sieht man auf einmal mit ganz anderen Augen, hab dafür dann da ein bisschen auf die Nase bekommen, hat auch nichts gebracht. Ich habe es dann nochmal ein bisschen größer aufgelegt. Ich glaube, das war in dem Netzwerk Rethinking Economics, wo ganz viele andere motivierte Studenten auch waren und quasi den Brief, den offenen Brief, den wir in Maastricht geschrieben haben, kopiert haben. Ich setze nachher nochmal auch das Video, da habe ich so eine halbe Stunde drüber gequatscht und ein paar Details erzählt, wie Professoren zum Beispiel dann zu uns gesagt haben, das ist eine Kriegserklärung, was ihr hier macht. Ihr seid Aktivisten, ihr seid keine Wissenschaftler. Offener Brief, das ist hier Aktivismus, so nehmen wir euch nicht ernst als Wissenschaftler, bla bla bla, ganz Horror. Da haben es auf jeden Fall irgendwie noch 29 andere Unigruppen gemacht, auch an ihre Hochschulen geschickt. Ja, wenn man ehrlich ist, nichts bei rumgekommen. Ja. Dann habe ich den Master da runtergespielt und dann war klar, gut, danach will ich mir die Zeit nehmen und mich an ein eigenes Projekt mal setzen, ein längeres, und da war klar, gut, Mythos Geldknappheit muss geschrieben werden. Währenddessen bin ich gereist, Spanien, Portugal, bisschen Frankreich und war viel surfen. Ich hatte ja noch Ersparnisse von der Unternehmensberaterzeit. Die habe ich dann da drauf gemacht und das Buch geschrieben. War eine coole Zeit, aber genau, das war schön. Dann war das war quasi die Story dahinter, Mythos Geldknappheit. Verlag gesucht, der das verlägt. Glück gehabt, mit Schäfer Pöschel von Haufe dann einen da gefunden zu haben. Ich bin natürlich noch absoluter No-Name. Hatte keine Ahnung, keine Reichweite, kein YouTube-Kanal, kein Geld für die Welt. Becker-Lutze-Meme gab's auch noch nicht. Und von da aus bin ich dann zu Fabio De Masi in den Bundestag nach Berlin gezogen. Ne, aus Spanien zurück nach Mönchengladbach und dann nach Berlin gezogen. Und dann habe ich irgendwann Geld für die Welt gestartet und heute, genau, sind wir quasi hier bei 23.000 Abonnenten auf YouTube, ein paar tausend mehr auf Twitter, es gibt ein Geld für die Welt Substack, es gibt ein Geld für die Welt Twitch-Kanal, es gibt einen MMT für Einsteiger Online-Kurs auf der Lernplattform Udemy, es gibt das Buch Mythos Geldknappheit, es gibt bald das Buch Der neue Wirtschaftskrieg, es wird bald auch noch ein anderes neues Buch geben zum Thema Inflation. Ja, das ist eigentlich so in ganz groben Zügen mein Werdegang. Ne? Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. Es sind noch ganz viele Fragen. Es tut mir im Herzen weh, die ich hier nicht beantwortet habe, es aber auch nicht mehr zu beantworten schaffe. Schreibt mir danach gerne mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dass wir öfters solche Q&A-Formate machen. Denn selbst auf Twitch ist immer nur so Q&A nebenbei. Mache ich eigentlich auch mehr Reaktionen auf YouTube. Das würde mich freuen. Ansonsten, wie immer, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Danke, dass ihr da wart. Bleibt stabil. Ich habe noch gar nichts gesagt. Der neue Wirtschaftskrieg kommt wahrscheinlich Mitte Oktober raus. Die Druckerei muss noch genau sagen, wann ein Termin ist. Aber das werdet ihr alles ganz genau erfahren. Ich halte euch auf dem Laufenden. Danke für euren Support. Bleibt stabil. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao, ciao.